Hallo und herzlich willkommen zum HI-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Marco Marinucci. Herzlich willkommen, Marco.
Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
Marco ist Part of Hella Ventures und Head of Hella Ventures gleichzeitig. Er sitzt in San Francisco und leitet den Venture-Arm des großen Automobilzulieferungskonzerns Hella. Wie lange bist du schon in San Francisco?
Christoph, ich bin seit 3,5 Jahren in der Bay Area und seit guten 12 Jahren mittlerweile beim Familienunternehmen Hella.
Familienunternehmen klingt etwas klein. Hella ist ein riesiges Unternehmen, einer der führenden Automobilzulieferer der Welt. 40.000 Mitarbeiter, 7 Milliarden Euro Umsatz. Die Aktie ist auch börsennotiert und trotzdem wird es geführt wie ein Familienunternehmen, aber auch als Familienunternehmen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also die Quartalszahlen sind bei uns aktuell natürlich wichtig, stehen aber nicht so zentral im Mittelpunkt wie sicherlich bei anderen Unternehmen. Von daher ist es sehr stark noch familiengetrieben.
Warum betreibt dieses Unternehmen einen eigenen Venture-Arm?
Sicherlich hat ein bisschen was dein Buch damals damit zu tun.
Das ist ja schmeichelhaft.
Genau, also ich habe dir im Prinzip meinen Job zu verdanken. Unser Chairman, der Dr. Behrendt, hat vor gut 4 Jahren die Bewegung im Markt beobachtet, dass im Silicon Valley sich etwas entwickelt. Sicherlich dann auch dein Buch gelesen, im Management auch verteilt, im Top-Management. Und wir haben uns entschieden, erstmal einen Scouting-Service oder ein Scouting-Office aufzumachen und zu schauen, was passiert.
Das war wann ungefähr?
Das war Ende 2015.
Ja, und aus dem Scouting-Office, das bestand wahrscheinlich aus 1 bis 2 Mitarbeitern. Warst du das schon persönlich oder waren das Vorgänger von dir?
Das war ein Mitarbeiter und das wurde dann innerhalb von 6 Monaten zu einem Venture-Arm umgewandelt und dann bin ich an Bord gekommen.
Und warum wurde es zu einem Venture-Arm umgewandelt? Viele Unternehmen, die dort im Scouting tätig sind, das ging übrigens bei Axel Springer ähnlich, stellen fest, dass wenn sie nur scouten, nur schauen, nur reden, aber nie investieren, dann werden sie nicht richtig für voll genommen. Denn man raubt den Leuten eigentlich die Zeit, wenn man gar kein anderes Interesse mitbringt, als zu lernen. Habt ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Genau, man sieht eigentlich die Hackordnung. Im Silicon Valley ist Venture Capitalist, dann Corporate Venture Capitalist und dann ist lange nichts und dann kommt irgendwann der Corporate Scout. Der Corporate Scout kann durchaus erfolgreich sein, aber in den seltensten Fällen versteht der Corporate Scout, wie das Silicon Valley funktioniert und das wird einfach angenommen, dass das so ist. Und von daher kommt man dann die Leute nicht ran, man kommt dann die Top-Unternehmen nicht ran. Das macht es halt alles deutlich schwieriger. Von daher ist investieren ist ein Muss.
Man wird also gefragt, bist du nur Scout oder bist du auch Investor? Und wenn man nicht Investor ist, dann kriegt man die richtigen Termine nicht.
Genau, also man schafft es gar nicht, sein Netzwerk aufzubauen. Darum geht es halt wirklich. Also die Top-Unternehmen, die wird man nicht in den Accelerators finden, die wird man übers Netzwerk finden und dieses Netzwerk wird man einfach nicht aufbauen als ein einfacher Scout, beziehungsweise ist es einfach deutlich schwieriger. Man muss deutlich mehr Leistung zeigen, bis man überhaupt wahrgenommen wird.
Diese Erkenntnis, das kenne ich von Axel Springer, ist keine leichte Erkenntnis, weil man ja eigentlich als Scout entsandt wurde, um interessante Möglichkeiten für das Unternehmen zu erschließen. Und ein halbes Jahr später meldet man sich und sagt, Chef, es geht leider nicht anders, wir werden hier Geld investieren müssen. Eine harte Ansage, weil bis dato hat er erst die Reisekosten gekostet und plötzlich soll es Investitionen kosten. Es geht nicht um Mehrheitsinvestitionen, es geht um Minderheiten, es geht nicht um starke Kontrollrechte, sondern es geht um fast gar keine Kontrollrechte als Minderheitinvestoren nach den amerikanischen Silicon Valley-Regeln. Ist das für euch auch eine schwierige Ansage an euren eigenen Vorstand gewesen?
Es ist eine ähnliche Ansage gewesen. Also wir sind sicherlich wie viele Unternehmen, wir haben erstmal unsere Zehenspitzen ins Wasser, ins kalte oder ins Wasser, im Wasser ausprobiert und da haben klein angefangen mit kleinen Investmentbudgets, erstmal zu verstehen, was passiert hier und wie funktioniert das. Sicherlich hat sich das bei uns eher organisch entwickelt, anders als vielleicht bei dem einen oder anderen, nehmen wir als Alliance Ventures als Beispiel, wo man dann einen erfahrenen Investor als Leiter des Venture Arms eingestellt hat und großer
Alliance Venture ist MAN oder wer ist das?
Das ist Renault Nissan. Da gab es von Carlos Gorsch ein großes Announcement mit 1 Milliarde Fonds. Ein Topmann von BMW wurde geholt. Bei uns ist das sicherlich eher organischer gewachsen. Man hat sich jemanden aus den eigenen Reihen geholt, den man für fit dafür hielt. Diese Person hat es dann auch relativ schnell geschafft, auch intern zu sagen, okay, wir brauchen ein gewisses Investmentbudget. Über die Konsequenzen, wie wie groß jetzt die Beteiligungen sind und die Kontrollmechanismen, hat man sich da damals, glaube ich, nicht allzu sehr Gedanken gemacht. Man hatte eher die Opportunität gesehen. Aber ja, also heute ist es sehr wohl bewusst, dass die Kontrollmechanismen, die wir haben, begrenzt sind und man sich an die Regeln, an die Spielregeln des Silicon Valley halten muss. Und wenn man das macht, kann man sehr erfolgreich sein. Aber die Spielregeln sind eben deutlich anders, als man das aus Deutschland gewohnt ist.
Das Team, das dann die Frage an den Vorstand richtet oder an die Geschäftsleitung richtet, bitte gebt uns Geld, können wir bitte Geld haben, damit wir investieren können, muss sich sehr genau überlegen, um wie viel Geld man bittet. Da sind viele Teams, die in ähnlicher Lage stehen, vor einer schwierigen Entscheidung, weil entweder fragen sie um ganz viel Geld, dann können sie sich richtig mitbewegen auf dem doch sehr glatten Parkett des Silicon Valley, aber dann ist es schwieriger, die interne Entscheidung zu bekommen. Oder sie fragen nach wenig Geld, da ist die interne Entscheidung, fällt vielleicht ein Stück leichter, aber man hat nicht wirklich etwas zu melden und schon mal gar nicht viel Geld auszugeben. Was ist eure Erfahrung intern gewesen? Fragt man nach wenig Geld, fragt man in der ersten Runde nach viel Geld? Habt ihr nach wenig oder nach viel gefragt?
Wir haben nach wenig gefragt. Also ich bin ein Fan davon, mit versuchen schlau, mit wenig Geld viel zu bewegen. Das geht halt eine Zeit lang gut. Irgendwann muss man dann doch den großen Check auspacken. Aber ich glaube, man muss gerade in sehr traditionellen deutschen Unternehmen erstmal nachweisen, dass tatsächlich ein Benefit geschaffen werden kann. Und von daher reicht durchaus.
Nach wie viel habt ihr denn gefragt?
Wir haben im ersten Jahr nach 2 Millionen Investmentbudget gefragt.
Und das über einen Zeitraum von?
Von einem Jahr.
Und was waren die Gegenfragen, die ihr dafür bekommen habt? Wofür wollt ihr das ausgeben? Macht das wirklich Sinn? Wo waren die internen Widerstände?
Die Widerstände waren tatsächlich, ob das überhaupt genug ist. Reicht das, um ernst genommen zu werden? Reicht das, um in gewisse Runden reinzukommen? Das Gute war, dass dadurch, dass wirklich von ganz oben die Willingness, also der Wille da war, diesen Schritt zu gehen, nicht allzu viel Widerstand da war im Sinne von, macht das überhaupt Sinn, was ihr dort macht, sondern wirklich, was ist die richtige Menge? Und wie du schon richtig sagst, ich glaube, es ist besser, nach weniger zu fragen, anstatt nach viel Geld zu fragen und dann direkt Ergebnisse zu liefern.
Eine Mindestgröße muss es aber schon sein. Also mit 500.000 Euro braucht man vermutlich nicht anzufangen, richtig?
Es kommt immer darauf an, was die Absicht ist im Silicon Valley. Also für uns ist es Technologie, Technology Guarding und wirklich am Ende des Tages, wir laufen als Evergreen Fund, also wir wollen uns über einen mittelfristigen Zeitraum selbst finanzieren. Wenn das Target ist und die Industrie Automotive ist, dann muss man sicherlich etwas später einsteigen und damit sind die Checks etwas größer. Wenn Sie das zum Beispiel aus reiner Intelligence-Thematik machen, dann können Sie sicherlich mit 500.000 drei, vier Early-Stage-Investments machen in 1-Million-Dollar-Runden und mitkriegen, was überhaupt momentan passiert. Aber dann dürfen Sie sich eben keine große Zusammenarbeit mit dem Unternehmen zu dem Zeitpunkt erwarten.
Und Sie können nicht mitgehen, wenn das Unternehmen sich wirklich erfolgreich erweist. Und da muss immer noch mal eine neue Entscheidung darüber gefällt werden, ob man noch mal ein Growth Investment hinterher schiebt.
Genau, also Follow-on-Investments müssen, das sollte definitiv also auch an jeden zukünftigen CVC, das muss man sich vorher überlegen, wie man damit umgehen will. Also wir zum Beispiel gehen damit so um, dass wenn wir weiter eine Zusammenarbeit haben mit dem Unternehmen, auf jeden Fall Follow-on-Investments machen. Aber weil wir uns eben als Evergreen Fund auch sehen, wenn wir sehen, dass das Unternehmen sich gut entwickelt, wir keine Zusammenarbeit haben, dann würden wir das Follow-on-Investment auch machen.
In eurer Gründungsphase vom Übergang Scout hin zum Investmentfonds habt ihr dann, ich vermute, eine amerikanische Inc. gegründet, eine Delaware Inc. oder was war das, um dann als amerikanische Firma auf dem amerikanischen Markt tätig zu werden. Das heißt, einer von euch, vermute du, ist dann auch President oder CEO dieser Inc. geworden. Oder wie ist das Konstrukt?
Das Konstrukt hast du sehr genau erfasst. Also es gibt die Hella Ventures LLC. Das ist eine Delaware Limited Liability Corporation, die im Prinzip die Investments durchführt. Und da geht es hauptsächlich darum, das Exposure der Firma Hella zu schützen, falls einer unserer Portfolio-Companies in Schwierigkeiten gerät, nicht im Sinne von finanziellen, aber wirklich im Sinne von negativen Schlagzeilen oder kriminellen Aktivitäten oder sonst was, dann ist die LLC ultimativ im Exposure, aber nicht Hella selbst. Dann wiederum bei uns, also die Mitarbeiter selbst sind Teil von Hella Corporate Center USA, sprich, damit man die Payroll nicht alles über eine eigene Firma jetzt machen muss und im Prinzip Social Security und das alles, das ist halt darüber abgedeckt. Aber dass das Geld halt ultimativ fließt dann von Hella in die LLC rein und dann von der LLC, die macht dann die Investments und besitzt dann entsprechend die Minderheitsanteile an unseren Portfoliofirmen.
Die nächste Frage, Marco, die ich dir stelle, die klingt sehr technisch, aber ich werde diese so oft gefragt von Deutschen, die ins Silicon Valley gehen, dass ich jetzt einfach für unsere Hörer diese Frage stellen möchte und muss. Auf welchem Visum arbeitest du? Ist es ein Investorenvisum oder ist es ein normales sogenanntes B-Visum, ein Geschäftsvisum, wo du als Angestellter, du sagtest gerade, du bist bei der Hella USA angestellt, nicht bei der LLC, wo du sozusagen als Konzernmitarbeiter in den USA unter ganz normalen Konzernregeln arbeitest. War das für dich schwierig und welchen Weg habt ihr da gewählt?
Gut, als Deutscher in den USA für ein deutsches Unternehmen ist das eigentlich relativ einfach. Man kann auf ein sogenanntes E2-Visum arbeiten, das ist 5 Jahre lang gültig und unendlich häufig verlängerbar. Sprich, man kann so lange in den USA bleiben, wie man möchte. Man ist halt eben an das Unternehmen gebunden. Ich bin jetzt über 5,5 Jahre hier und habe vor 3 Jahren meinen Green Card-Prozess gestartet und mittlerweile auf der Green Card. Aber wie gesagt, für Deutsche in den USA, für ein deutsches Unternehmen, ist es relativ einfach, ein E2-Visum zu bekommen. Also das ist dieses Investor-Visum, was die Firma, die deutsche Firma kriegt und die kann dann deutschen Nationals entsprechend ein E2-Visum ausstellen. Das ist relativ einfach.
Und damit schließen wir die Klammer wieder um das Visum-Thema und kommen zurück auf die Frühphase eurer Gründung als LLC. Was habt ihr mit den 2 Millionen gemacht, die geschickt wurden aus der Zentrale? Wie habt ihr sie ausgegeben? Wo hinein habt ihr investiert?
Wir haben tatsächlich im ersten Jahr, wir hatten 2 Millionen und haben im ersten Jahr tatsächlich nur 250.000 investiert. Und zwar in ein Unternehmen, das sich eMotorworks nennt. Das wurde dann 9 Monate später, also unser erstes Investment wurde 9 Monate später von der Firma NL in Italien, der Energieriese, gekauft. Und damit hatten wir...
Also da muss man, so viel Glück muss man haben. Euer erstes Investment ist direkt verkauft worden, kurze Zeit später.
Kurze Zeit später.
Das gab aber Beifall aus der Zentrale.
Genau. Interessant ist, dass glaube ich, viele Leute glauben, dass dieses Investment, das wird häufig verwechselt mit einer R&D-Ausgabe. Sprich, wir investieren 10 Millionen und das Geld ist weg. Und es war einfach schön dann zu sehen, dass das Geld auch zurückkommen kann und auch vermehrt wiederkommen kann. Und das hat sicherlich auch geholfen, die Traktion für uns positiv zu halten.
Und was passiert denn als nächstes? Da wart ihr erstmal intern die Helden und habt wahrscheinlich relativ einfach mehr Geld bekommen.
So einfach war es tatsächlich nicht. Der CFO war natürlich sehr glücklich, aber die Business Unit interessiert das natürlich nicht, ob wir da mehr Geld wiederkriegen oder nicht. Also da war eher die Frage, jetzt ändern sich die Kontrollstrukturen, wie arbeiten wir zusammen mit der Firma? Was uns dann am Ende des Tages mehr Budget verschafft hat, ist die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Also wir fokussieren uns sehr stark darauf, dass die Zusammenarbeit zwischen Startup und Hella positiv ist und wirklich umfangreich ist, also, sodass ein Mehrwert auf beiden Seiten entsteht. Und als wir dann nachweisen konnten, okay, das war jetzt einmal Glück, dass wir im Early Stage einen Exit hatten, aber wenn wir wirklich zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir uns Firmen anschauen, die 50 oder 100 Mitarbeiter schon haben, zwar innovativ sind, aber eine richtige Firma sind und nicht zwei Typen mit einem Pitch-Deck, dann müssen wir einfach mehr investieren, dann müssen wir 2-3 Millionen pro Deal machen, damit wir in so einer 40-50 Millionen Dollar Series B auch mitspielen können. Und das ist ultimativ das Argument dann gewesen, was uns auch mehr Budget verschafft hat.
Wie viel gab es dann?
Wir haben im Prinzip ein offenes Budget im Sinne von, dass wir 2-3 Millionen für neue Deals, also bis zu 5 Millionen für neue Deals und 3-4 Deals im Jahr machen. Also sprich...
Und wen müsst ihr fragen? Ja, Entschuldigung.
Nee, sprich man kann die Mathe machen. Genau, es kommt am Ende des Tages stark darauf an, wie die Opportunitäten sind.
Aber wen müsst ihr fragen, um eine bestimmte Investition tätigen zu können?
Wir haben ein Investmentkomitee, das besteht aus unserem CFO, den Herr Schäfer-Barthold, einer unserer großen Befürworter. Und dann gibt es in diesem Investmentkomitee noch, also Hella hat 3 Business Units, aus jeder Business Unit gibt es einen Executive VP-Vertreter. Hinzu kommt unser Chief Digital Officer, unser Chief of Digital Innovation und 1-2 andere wichtige Executives. Das ist ein stehendes monatliches Meeting. Dort stellen wir die Investitionsvorschläge vor. Aber nicht nur neue Investitionsvorschläge, sondern auch Investitionsopportunitäten, die sich auftun, damit die Leute entsprechend abgeholt sind. Und Teil dieses Investmentkomitees, also Teil der Routine ist es auch, dass wir eine Person als Champion vorher abgeholt haben müssen und sprich nicht im Sinne von, wir setzen mal ein Meeting auf und erzählen der Person, was wir dort machen, sondern Teil des Investmentprozesses wirklich Business Unit Pitches zu haben, von der Business Unit Leute hier rüberfliegen zu lassen oder nach Lippstadt das Startup zu schicken. Und da ist der
Lippstadt, da sitzt die Firmenzentrale, das kennt nicht jeder. Lippstadt liegt in Nordrhein-Westfalen, richtig?
Das ist richtig, Entschuldigung, in der Nähe von Paderborn oder Dortmund.
Wie agil ist dieses Investmentkomitee? Es gibt ganz unterschiedliche Stufen von Agilität. Manche Firmen traditioneller Bauart bekommen es mittlerweile hin, in wenigen Tagen handlungsfähig zu sein. Das ist auch das, was das Silicon Valley den Investoren aus Übersee abverlangt, damit sie sich genauso am Markt bewähren können wie alle anderen. Manche Unternehmen brauchen aber nach wie vor ihre berühmten Monate, teilweise auch halbjährigen Entscheidungsphasen, um sich entscheiden zu können. Wie lange dauert das bei euch? Seid ihr da agil und handlungsfähig genug?
Ja, also unser CEO, der Dr. Breitenbach, hat vor 2 Jahren angeboten, Sie können jeden Montag in die Geschäftsführung kommen und Investments vorstellen. Und wenn Sie unter der Woche einen Termin brauchen, dann sagen Sie Bescheid. Und als Nebenwitz sagt er, nach 19 Uhr sollte sowieso jeder Zeit haben. Also sprach darauf an, zu einem Zeitunterschied.
Die Zeitverschiebung.
Genau. Also wir können Entscheidungen treffen innerhalb von Tagen, das ist nicht das Problem. Was tatsächlich was Zeit dauert, und das verstehen, glaube ich, die Unternehmen immer mehr, gerade in der Automobilindustrie, dass eben diese Abstimmung mit der Business Unit, dass die Business Unit das wirklich unterstützt. Ja, weil wenn die Business Unit das nicht unterstützt, dann sind wir ein Finanzinvestor. Und ich glaube, dass das Geld von einem Top-VC wie Andreessen Horowitz oder Sequoia deutlich besser ist als das Finanzinvest-Geld von Heller. Von daher, wenn keine Business Unit das unterstützt, dann macht die ganze Aktivität eigentlich nicht viel Sinn.
Aber da einfach nochmal ein Gegenargument, um diese Position herauszufordern. Wenn die Business Units unterstützt und jede Business Unit dieser Welt ist organisiert und abonniert auf bestehende Geschäftsmodelle, weil das ist ihre Aufgabe, bestehende Geschäftsmodelle mit inkrementellen Innovationen nach vorne zu bringen. Das heißt, wenn eine Unterstützung von der Business Unit vorliegt, dann ist es per se eigentlich eine Unterstützung für inkrementelle Innovationen und sehr, sehr selten für Disruption, weil Disruption bedeutet Zerstören bisheriger eigener Umsätze. Aber genau da kommt doch für die Automobilindustrie die große Gefahr und die große Bedrohung. Ja, vielleicht nicht unbedingt für lichtorientierte Themen, wie Heller sie baut, aber doch für viele, viele andere Aspekte des heutigen Automobilökosystems. Wie kann man disruptiv sein, wenn die zwingende Voraussetzung für ein Heller Ventures Invest ist, dass die Business Unit zustimmt?
Das ist ein sehr guter Punkt. Du hast es eigentlich in einem Nebensatz eben gerade selbst beantwortet. Und zwar, das ist richtig, die Automobilindustrie verändert sich gerade sehr stark in der Disruption auf der OEM-Seite. Ja, also sprich,
das sind die Original Equipment Manufacturer, sprich BMW, Audi, PSA etc.
Genau, richtig. Auf der Seite ändert sich viel, das Businessmodell ändert sich, das Ownership-Modell ändert sich. Wir sind ultimativ im Lichtgeschäft, im Komponentengeschäft, im Systemgeschäft. Was sich dort ändert, sind am Ende die Requirements im Sinne von muss etwas länger halten, muss etwas in einer unterschiedlichen Umgebung besser funktionieren, muss etwas, keine Ahnung, muss ein Schlüssel jetzt, gibt es kein Zugangssystem mit Schlüssel, gibt es ein Zugangssystem mit Handys. Aber ultimativ ist das Komponentengeschäft selbst nicht von der Disruption wirklich bedroht. Das gesagt, also
Das sagt sich so leicht. Wenn nicht das, Entschuldigung, dass ich das einfach nochmal herausfordere an der Stelle, das ist erstens nicht gesagt, gut, Auto muss immer beleuchtet sein, aber es könnte ja, selbst wenn es nicht disruptiert wäre, könnte sein, dass die zukünftigen Umsätze, die großen Umsätze, in Beleuchtung liegen, aber nicht in klassischen Beleuchtungselementen. Beispielsweise in autonomen Autos wird Entertainment eine große Rolle spielen. Das Auto kann ein fahrendes Kino werden, ein Konzertsaal. Und da werden Millionen und Milliarden von LEDs und Leuchtdioden eingesetzt werden, die von innen diese Bildschirme beleuchten. Auch Licht, aber nicht das klassische Licht vorne im Scheinwerfer oder im Nebellicht. Das kann eine Chance sein für Heller, aber nur, wenn man es breiter denkt, als heute das traditionelle Geschäft oder die Business Unit denkt.
Genau, das war jetzt so der zweite Schritt. Und zwar das Gute an unserem Investmentkomitee, wie das eben aufgesetzt ist, oder das Schöne an der Firma Heller ist, wir sind sehr groß, aber auch nicht zu groß. Das heißt, dieselben Leute, die heute im Investmentkomitee sind oder die Kernbereiche der Business Units, die waren auch schon vor 3,5, 4 Jahren bei der Gründung dabei. Und wir sind an einem Punkt, wo die Business Unit im Sinne von ein Executive VP unterstützt Investments, die nicht notwendigerweise inkrementell sein müssen. Also man versteht sehr wohl, okay, das ist jetzt eine Wette. Das kann klappen, muss aber nicht. Aber wenn es klappt, dann haben wir uns gut positioniert. Und wenn es nicht klappt, gut, dann ist es ein Finanzinvestment. Und da müssen wir halt eben schlau schauen, dass diese Finanzinvestments trotzdem Sinn machen, auch wenn es eine Wette ist. Also von daher, hohe Offenheit im Investmentkomitee für neue Modelle, für neue Themen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt in ein Unternehmen investiert, was sich mit Holographie beschäftigt. Viele Opportunitäten für Licht innerhalb des Autos, außerhalb des Autos. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich inkrementell ist, sondern schon.
Das stimmt. Hologramm, richtig, ist nicht inkrementell für Automobil. Wo lernt ihr im Silicon Valley solche Firmen kennen? Wie sieht dein konkreter Arbeitstag aus? Was machst du? Auf welchen Veranstaltungen musst du dich blicken lassen, um in die wirklich interessanten Firmen hineingucken zu können und am Ende auch hinein investieren zu können?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Netzwerk aufbauen ist das Top-Thema. Und man muss sich fragen, glaube ich, was kann ich als Heller Ventures am Ende des Tages mit zum Tisch bringen? Und was wir ganz gut können, ist etwas zu industrialisieren, von 100 Stück, 1 Million Stück zu machen und das günstig und das zuverlässig. Und das müssen wir mit an den Tisch bringen. Und zwar versuchen wir uns mit den Top-Tier-VC-Firmen gut anzufreunden und am Ende des Tages die Opportunität zu bieten, dass die Industrialisierungsseite von uns übernommen werden kann und das wirklich gemacht wird und nicht nur versprochen wird. So, von daher versuchen wir uns sehr stark an der Sand Hill Road oder mittlerweile South Park in San Francisco zu vernetzen. Und am Ende des Tages halt wirklich bei den Investments, die wir mit Top-Tier-VCs gemacht haben, auch entsprechend Leistung zu zeigen.
Und dann Central Road ist die eine Straße im Silicon Valley am Übergang zwischen Palo Alto und Menlo Park, für alle Hörer, die noch nicht da waren, an dem alle Venture-Kapitalisten sitzen, und South Park, dort sitzen sie in San Francisco. Genau. Und da sucht ihr Partner, Andreessen Horowitz, Sequoia etc., mit denen ihr dann gemeinsam investieren könnt, mit dem Versprechen, wir helfen bei der Industrialisierung.
Genau, richtig. Also man kann sich das so vorstellen, man kann jetzt nicht einfach dort mal hingehen und sagen, okay, kann man vielleicht machen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der das macht, dass man einfach mal hingeht und anklopft. Aber man wird eben über sein Netzwerk immer wieder anderen Leuten vorgestellt und man muss sich versuchen, da aktiv hinzuarbeiten. Das passiert nicht wirklich von selbst. Und also der allgemeine Alltag heute sieht wirklich so aus, dass man 3-4 Meetings am Tag hat, eins mit Bosch, eins mit Volvo, eins mit BMW, eins mit Sequoia, und so entwickelt sich das Netzwerk weiter. Man spricht über Opportunitäten, woran jeder aktuell arbeitet, und darüber lernt man dann wieder über neue Firmen. Also es ist wirklich ein Netzwerk, was sich selbst füttert, und es ist weniger, dass man auf Konferenzen von neuen Firmen lernt. Das natürlich auch, aber das ist wirklich, da kommt nicht die Qualität her. Die Qualität kommt wirklich über dieses Netzwerk.
Marco, warum ist es eigentlich so schwierig, sich im Silicon Valley zu vernetzen? Palo Alto, eine wirklich kleine Kleinstadt, kleiner als Castrop-Rauxel. San Francisco, eine kleine Großstadt, kleiner als München, deutlich kleiner als München. Warum ist es so schwierig, sich in dieser dann doch sehr kleinen, überschaubaren, fast dörflichen Gegend zu vernetzen?
Weiß ich nicht. Also ich fand es gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, das ist doch gut. Also viele sagen, es ist schwierig. Wie hast du es hinbekommen?
Also ich bin am Anfang, ich habe einfach alles ausprobiert. Also ich bin zu den bescheuertsten Meetups gegangen, wo überhaupt nichts rumgekommen ist. Und ich bin dann habe halt im Prinzip gelernt, was nicht funktioniert, und habe Kontakte dann zum Beispiel zu Bosch gesucht, zu BASF, zu BMW, die diese Themen schon länger machen, teilweise über 10 Jahre, und das sehr gut machen, und versucht zu verstehen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was für eine Story muss ich erzählen, damit die Leute, wenn sie mit mir sprechen, nicht glauben, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich tue, was ich definitiv nicht hatte am Anfang. Von daher, die Story muss stimmen, und wenn man dann, glaube ich, mit den richtigen Leuten anfängt zu sprechen, die Story stimmt, dann wird es interessant für sie. Jeder im Valley, also das ist zwar ein offenes Netzwerk, das ist alles sehr offen, aber jeder versucht natürlich, sich selber besser oder seine eigene Firma besser zu positionieren und Profit rauszuziehen. Und von daher muss man verstehen, was jeder will. Und VCs wollen Unternehmenswerte vergrößern, CVCs wollen potenziell neue Technologie haben, Corporates wollen möglichst große Exits haben. Startups wollen möglichst große Exits haben. Also von daher, man muss verstehen, was jeder möchte und entsprechend die Story, seine eigene Story dahin optimieren.
Marco, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich dich bitten, einen Blick in die Zukunft des Automobils und des automotiven Ökosystems zu werfen. Was sind die Arbeitshypothesen, von denen ihr ausgeht, nicht nur bei Heller, sondern auch bei den anderen Herstellern und Zulieferern, von denen du gerade berichtet hast? Was denkt man, wie sieht das wirtschaftliche Ökosystem des Automobils in 5 oder vielleicht 10 Jahren aus?
Also was wir sehen, ist eine starke Verschiebung der Innovation in die Startup-Welt. Also ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht wirklich der Fall. Ich glaube, die Corporates verstehen immer besser, wie man mit Startups zusammenarbeitet und wie man diese Innovation nutzt. Und ich glaube auch, dass immer mehr klar wird, dass das Teilen von Innovationen zwischen Erzkonkurrenten durchaus etwas ist, was in der Zukunft möglich sein wird, was vielleicht in der Vergangenheit nicht notwendigerweise möglich war. Also das glaube ich, von der Innovationsseite ist das ein großes Thema. Das andere Thema natürlich auf der Verbraucherseite wird sein, wie sich das Modell jetzt immer stärker ändert. Also wenn man, wie wir jetzt in San Francisco lebt, dann versteht man überhaupt nicht mehr wirklich, warum muss ich jetzt ein Auto besitzen, wenn ich an jeder Ecke mir eben eins leihen kann oder ein Uber nehmen kann oder Micromobility. Also das System wird sich weltweit deutlich ändern, sprich wegen Urbanisierung, weil es immer enger wird, weil es immer teurer wird, ein Auto dann entsprechend auch zu besitzen. Also nicht das Auto selbst, sondern die Parkkosten, die teilweise höher sind als die Leasingkosten. Das wird sich stark ändern und das muss am Ende des Tages der OEM und dann entsprechend auch der Tier 1 dem zucatern und das bedienen.
Und Geschäftsmodell, bleiben wir ganz kurz bei dem Beispiel Licht. Es wird oft darüber gesprochen, dass in Zukunft eben nicht mehr der Xenon-Scheinwerfer im Car-Konfigurator dazu gebucht wird, sondern er ist automatisch serienmäßig eingebaut, viel leichter in der Produktion und kann dann zugeschaltet werden quasi mit der App für einen Monat im Sonderangebot diese Woche oder 12 Monate, dann ist es noch ein bisschen billiger. Wird es so kommen, dass Autos fully loaded sind, wenn sie ausgeliefert werden und die einzelnen Features zugeschaltet werden, je nach Gebrauch als Ergebnis von Marketingkampagnen und klassischen Upselling-Versuchen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das hängt stark davon ab, wie die Hardware am Ende des Tages aussehen wird. Also heute ist das so, wenn du ein Auto kaufst, wenn du ein 3er oder ein 4er BMW kaufst, dann gibt es, sagen wir mal, bei deinem Body Controller, bei dem Kerngehirn des Autos, bestimmte Bestückvarianten. Also du kannst zusätzliche Features buchen, dann kriegt derselbe Controller halt zusätzliche Teile aufgelegt und entsprechend weniger Teile aufgelegt, wenn man diese Features eben nicht kauft. In der Zukunft wird das dann halt eben so sein, dass die Hardware entsprechend angepasst sein muss. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein projektionsfähiges Frontlicht habe, was jetzt kein Xenon mehr ist, sondern ein echter Projektor ist, der dann zum Beispiel ein Feature mir kaufen kann, wie eine Begrüßungssequenz oder ein neues Lichtmuster, was dann mit der Kamera
zusammen spielt. Zebrastreifen auf die Straße projizieren zum Beispiel, damit die alte Dame die Straßenseite wechseln kann, gibt es auch.
Genau. Solche Themen sind dann möglich, wenn die Hardware das entsprechend anbietet. Also wenn die Hardware im Prinzip alle diese Themen abdecken kann, ohne dass ich verschiedene Bestückungen von dieser Hardware haben muss, wird das möglich sein. Also wir haben auch in ein Over-the-Air-Update-Unternehmen investiert, was genau solche Themen entsprechend zur Verfügung stellen kann. Also ja, das wird definitiv kommen, aber die Hardware muss entsprechend dafür dann präpariert sein, damit nicht jeder die teure Hardware kaufen muss, damit er oder sie entsprechend dann später ein paar Spielereien mehr hätte im Auto.
Das habe ich verstanden. Wie lange wirst du noch im Silicon Valley bleiben?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Ich möchte aus dem Silicon Valley nicht mehr weg. Ich finde es wirklich spannend. Ich finde den intellektuellen Austausch wirklich klasse und die Pace, mit der hier gearbeitet wird und die Mentalität, dass Sachen versucht werden und nicht dauernd erklärt wird, warum etwas nicht geht, sondern dass man es einfach mal macht.
Marco, das war sehr interessant. Das war Marco Marinucci von Heller Ventures in San Francisco, live zugeschaltet. Und herzlichen Dank, dass du dabei warst, Marco. Das war der Hype Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.